Herzlich willkommen in der HR Innovators Lounge, dem Podcast vom HR-Autopiloten, der neuen Art, deine HR-Prozesse smart zu automatisieren. Ich bin Marc Stratmann und wir sprechen hier über alles, was modernes HR heute bewegt. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste für 20 Minuten. Klartext, ehrlich, direkt und garantiert, ohne die Hand vor den Mund zu nehmen. Zeit für ein HR-Upgrade. Viel Spaß beim Hören.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der HR Innovators Lounge. Und heute habe ich natürlich wieder ein bisschen Verstärkung gebracht. Mein heutiger Gast hat in den 90ern an der Uni über virtuelle Organisationsstrukturen im Mittelstand geforscht. Zu einer Zeit, in der, glaube ich, virtuell für die meisten Unternehmen damals noch hieß, dass jemand einen Fax aus einem Homeoffice geschickt hat. Und 30 Jahre später baut er ein Diagnostikverfahren, das misst, ob Führungskräfte im hybriden und digitalen Arbeiten überhaupt noch wirksam sind. Man könnte eigentlich sagen, finde ich, er hat sein Lebensthema lange schon gefunden und festgehalten, bis die Welt irgendwie nachgezogen hat. Und er ist seit 1998 Personalberater und Unternehmer, Dozent, Buchautor und das sagt er von sich selbst, von Herzen Familienunternehmer. Studiert hat er BWL und katholische Theologie und ich habe eine Vermutung, welcher der beiden Disziplinen ihm im Personalgeschäft mehr geholfen hat. Aber das klären wir alles jetzt in der neuen Folge der HR Innovators Lounge. Heiko, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo an alle, die heute wieder zuhören. Heiko, magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch in ein, zwei Sätzen selber vorstellen?
Sehr gern, Marc. Also du hast ja schon sehr, sehr viel vorweggenommen. Also vielleicht noch so ein paar Dinge, die du vielleicht auch nicht sagen möchtest. Ich bin 52 inzwischen, glaube allerdings tatsächlich immer noch trotz meines Alters hier in der Innovators Lounge ganz gut aufgehoben zu sein, weil wir finden uns im Prinzip regelmäßig neu. Deshalb bin ich auch so gern Unternehmer, weil das ist das, was mich im Prinzip mein Leben lang durchtreibt. Früher an der Uni im Bereich Organisation hat mich immer Evolutionstheorie extrem stark im Orga-Umfeld interessiert. Da geht es auch immer um Variation, Selektion, Retention und manchmal sogar sprunghafte Mutationen. Und genau das ist eine Zeit, in der wir uns, glaube ich, auch im Moment im HR-Umfeld befinden.
Mega, mega spannend. Heiko, lass uns vielleicht, bevor wir so ein bisschen technischer und wirklich fachlicher eintauchen, nochmal so ein bisschen gerade zu dem Thema Theologie, BWL, so ein bisschen zurückkommen. Welche der beiden Disziplinen hat dir denn im Umgang mit den Entscheidern tatsächlich mehr gebracht?
Das kann ich so im Großen und Ganzen gar nicht sagen. Ich habe ursprünglich mal BWL und katholische Theologie studiert, weil ich mal Lehrer werden wollte. Das heißt, mein ursprünglicher Berufswunsch, als ich angefangen habe, war, ich wollte Berufsschullehrer werden. Und dann ging der Weg dann doch ein bisschen anders. Ich war mit BWL relativ schnell fertig und wurde gebeten von meinem damaligen Mentor und Professor, Professor Scholz. Das war zu meiner damaligen Zeit einer der Koryphäen im Bereich Personalmanagement, hat eins der Standardwerke geschrieben, leider vor ein paar Jahren verstorben. War wirklich ein großartiger Mentor dort an der Stelle. Und da bin ich Assistent geworden. Und wir hatten an der Uni in Saarbrücken etwas, da wurden Assistenten in Anführungszeichen genötigt, Ausgründungen zu machen. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, warum nicht einfach Unternehmer sein? Und dann habe ich halb noch an der Uni gearbeitet, Studenten gequält und der anderen Hälfte mein Unternehmen angefangen zu gründen. Immer natürlich mit dem Hintergrund, was habe ich in der Uni an Theorie gelernt? Und dann musste ich leider Gottes lernen, dass die Praxis manchmal viel einfacher ist, aber manchmal auch viel komplizierter, als sich das im Lehrbuch so darstellt. Also von daher, Theologie ist ganz gut, weil manchmal muss man auch dran glauben, dass was funktioniert und dann muss man vielleicht höhere Mächte befragen und manchmal funktioniert das. Also ich glaube tatsächlich mehr an das Thema auch Karma. Wenn man was Gutes gibt, kriegt man meistens was Gutes zurück und irgendwo ist das bei mir auch die Grundlage im Personalbereich, weil ich einfach glaube, dass ein positives Menschenbild unheimlich wichtig ist. Auch wenn man enttäuscht wird, man darf sein positives Menschenbild nicht verlieren. Das hat mich als Unternehmer geprägt und prägt mich auch in meiner Grundeinstellung als Personaler.
Mhm. Wenn du jetzt mal so an die Anfänge zurückdenkst und so ein bisschen auf so aus der Distanz zurückschaust, was hast du so in deinen Anfängen über Führung irgendwie gedacht, wie sich es auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten irgendwie verändert wird? Und wenn du mal so auf das Bild zurückguckst, was ist davon heute wirklich eingetreten und wo hat sich's irgendwie komplett auseinandergelebt?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube tatsächlich, also als erstes mal selbst, wie habe ich den Sprung von der theoretischen Personalführung, was ich den Studenten immer in irgendwelchen Modellen mitteilen durfte, gibt es ja ganz, ganz viele Personalführungsansätze. Was habe ich selbst dann erlebt, als ich Unternehmer geworden bin? Marc, du kannst dir vorstellen, in so einem Gründerzentrum hat man jetzt erstmal ein kleines Büro, da sitzt man dann mit seinem ersten Mitarbeiter zusammen und guckt dem zu, wie der eine PowerPoint-Präsentation erstellt. Oder ein CorelDRAW-Bild. Damals hat man noch sehr viel mit CorelDRAW gemalt, in Anführungszeichen. Wir mussten das im Lehrstuhl immer machen. Und er saß dann da und der war natürlich nicht so gut wie ich, weil ich wurde über Jahre durch meinen Prof gequält, dass ich CorelDRAW relativ gut Bilder machen konnte für seine Bücher. Und du guckst ihm zu und denkst, meine Güte. Und da sagst du irgendwann, komm, rutsch rüber, ich mach's gerade selbst. Weil du guckst ihm zu und du merkst, nur dummerweise vergisst du dabei, dass du selbst diesen Weg auch mal gegangen bist, über Versuch und Irrtum. Das heißt, dieses Thema Geduld, auch mal Fehler zuzulassen, das habe ich am Anfang, glaube ich, relativ hart am eigenen Leib gelernt, dass das unheimlich wichtig ist als Führungskraft. Allerdings, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn ich so über die Konstanten nachdenke. Es gibt eine Konstante, ich glaube, die zieht sich so komplett durch, und zwar ist das die gewisse Zielorientierung, die du haben musst. Du musst sehr klar, sehr spezifisch, also das, was du in Personalführung lernst, smarte Ziele zu setzen. Also spezifisch für das S, das M steht für messbar, das A ist ganz interessant, da streiten sich immer alle möglichen Personalentwicklungstrainer immer drüber, das A steht bei mir nicht für attraktiv. Das ist das, was viele Trainer sagen, ein Ziel muss immer attraktiv sein. Wir selbst arbeiten sehr viel im industriellen Umfeld und wenn du, im Saarland haben wir eine Stahlindustrie, da wird flüssig Stahl in einem Torpedowagen gemacht, der ist mit feuerfestem Stein ausgemauert und irgendwann muss der erneuert werden. Da muss jemand in diesen Torpedowagen, das ist ein Eisenbahnwaggon, der torpedoförmig aussieht. Da muss jemand mit Presslufthammer reinkrabbeln und die feuerfesten Steine raushauen. Da ein attraktives Ziel zu finden, fällt bei mir relativ schwer. Deshalb habe ich das A ersetzt. Bei mir steht das für akzeptiert. Mein Gegenüber muss das Ziel akzeptieren als auch sein Ziel. Das R steht für realistisch und das T für terminiert. Und damit habe ich im Prinzip smart. Und womit sich alle Führungskräfte extrem schwer tun und auch ich selbst in meiner eigenen Personalführung, in der Theorie kann ich das viel, viel besser, ist das zu spezifizieren. Was ist das, was ich eigentlich von meinem Mitarbeiter will? Und ich glaube, das wird in der Zukunft noch viel, viel weiter zunehmen, weil das im virtuellen Raum schon zugenommen hat, um im Umgang mit irgendwelchen KI-Bots noch viel, viel wichtiger sein wird. Was möchte ich wirklich haben? Und da gibt es riesengroße Unterschiede, auch schon im virtuellen Umfeld. Das heißt, habe ich einen Mitarbeiter vor Ort zu führen oder führe ich den remote?
Jetzt sagst du ja relativ klar, zumindest das, was ich von dir gelesen und gehört habe, dass ihr nicht Persönlichkeiten, nicht Typen, nicht Sympathie und irgendwelche anderen Sachen messt, sondern ja, weil eigentlich muss er ehrlicherweise sagen, so der halbe Markt lebt ja eigentlich genau in diesen ganzen Farbmodellen etc. Warum ist das für dich der falsche Weg oder nicht der richtige Weg? Wie stehst du dazu?
Ich bin grundsätzlich auch ein Freund von diesen Diskmodellen etc. Also Farben finde ich auch ganz, ganz okay. Natürlich spielt Sympathie eine Rolle. Also wenn ich Mitarbeiter einstelle, der mir unsympathisch ist, macht mir die Zusammenarbeit keinen Spaß. Also brauche ich ihn nicht einzustellen. Die Frage ist immer, wen suche ich denn? Also wenn ich suche, suche ich jemanden, der bestimmte Kompetenzen hat. Den bin ich mir vorher klar. Also was will ich haben dort an der Stelle? Und bei einer Führungskraft ist Führen halt kein Softskill mehr, sondern in meinem Verständnis auch ein Hardskill. Ich muss führen können. Und natürlich in der klassischen Personalauswahl schauen wir uns den gesamten Menschen an. Das spielt auch manchmal ein Farbmodell eine Rolle. Nur wir haben natürlich einige Tests selbst entwickelt. Das ist das, worauf du ansprichst. Und wir haben zwei Führungstests selbst entwickelt. Das eine ist das General Leadership Assessment. Das ist praktisch ein allgemeiner Führungstest. Der ist grundsätzlich aufgebaut so in drei Kategorien. Der eine ist Führungseffektivität. Das heißt, bist du als Führungskraft in der Lage, überhaupt die richtigen Dinge zu tun? Das heißt, hast du das richtige Setting? Ist deine Haltung okay? Etc. Dann gibt es Führungseffizienz. Das ist so das tägliche Doing im Führen. Das bedeutet, du durchläufst eigentlich als Führungskraft immer wieder so einen Regelkreis. Du analysierst eine Situation, da triffst eine Entscheidung, was willst du eigentlich machen, dann setzt du um, dann guckst du, ob du im richtigen Weg bist, analysierst das Ergebnis und dann fängst du es wieder von vorne an. Das ist dieser Management-Regelkreis, der regelmäßig stattfindet. Das ist Führungseffizienz nach unserem Verständnis. Und ein dritter Punkt ist, Wir haben eine Psychologin bei uns beschäftigt, die hat massiv darauf bestanden, dass, als wir den Test entwickelt haben, noch ein Faktor hinzukommt, das ist nämlich der Führungsimpact. Und da spielt Sympathie auch eine Rolle. Das heißt, du kannst ja noch so gut agieren, kannst noch so viel Wissen haben im Bereich Führung und trotzdem kommt es bei deinen Menschen nicht an, die du führst. So, woran kann das zusammenhängen? Das kann auch damit zusammenhängen, dass du einfach nicht sympathisch bist. Das heißt, deine ganzen Mitarbeiter sagen, der sagt, macht zwar was Richtiges, aber nicht gut. So, dann hast du alles richtig gemacht und trotzdem kommt das bei deinem Gegenüber nicht an. Das heißt, dieses Thema Führungsimpact, kriege ich tatsächlich bestimmte Dinge in die Umsetzung hinein? Das ist auch Teil dieses Tests und ganz spannend war natürlich herauszufinden, wie kriege ich das hin, ohne tatsächlich so eine Art 360-Grad-Feedback-Verfahren zu machen, sondern tatsächlich aus der Eigenwahrnehmung heraus Rückschlüsse zu ziehen, hat die Person Führungsimpact ja oder nein? Und diesen Test haben wir dann sozusagen abgewandelt. Irgendwann, wo immer mehr, ich sag mal, Corona etc., hat ja dazu beigetragen, dass immer mehr Menschen auch remote geführt werden. Und da spielen auf einmal ganz andere Dinge auch nochmal eine Rolle. Nämlich, da muss ich als Führungskraft eher mehr führen als weniger. Das ist vielen gar nicht bewusst. Und dieses Mehr heißt vor allen Dingen das konkrete Spezifizieren von Zielen. Und da sind wir wieder genau bei diesem Smart-Modell, was im Prinzip sich durchzieht bei mir. Durch meine gesamte Denkweise. Weil, wenn ich jemanden im Büro habe, zum Beispiel meine engste Mitarbeiterin, die Julie, die arbeitet seit fast 10 Jahren bei uns, die hat als studentische Mitarbeiterin angefangen. Da musste die Präsentation für mich machen. Damals hat das noch nicht die KI gemacht, da hat das nicht der studentische Mitarbeiter gemacht. Das war sozusagen die menschliche KI. Und am Anfang habe ich gesagt, du, mach mir mal eine Präsentation zum Thema XYZ. Jetzt war ich aber relativ dicht dran. Ich bin im Büro, ich bin alle 10 Minuten mal an ihrem Schreibtisch vorbeigelaufen, weil ich mir einen Kaffee geholt habe oder irgendwie. Und dann habe ich gesehen, oh du, das läuft in die falsche Richtung. Da konnte ich sofort korrigierend eingreifen. Jetzt stelle ich mir vor, das gleiche Remote. Da muss ich mir vorher als Führungskraft Gedanken machen, wie will ich eigentlich haben, die Präsentation? Wie viele Folien will ich haben? Was möchte ich dargestellt haben? Was genau soll die Botschaft auf jeder einzelnen Folie sein? Weil sonst passiert genau das, ich frustriere meine Mitarbeiter. Dann sitzt die Mitarbeiterin da, 2 Tage, baut die Präsentation, schickt mir die zu am Ende. Ich gucke drauf und sage, oh du, das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Das ist für 2 Leute frustrierend. Für mich als Chef, weil ich habe das Ergebnis nicht bekommen. Es ist allerdings genauso frustrierend auch für den Mitarbeiter, weil der hat 2 Tage gearbeitet und dieser Mitarbeiter möchte ja eine Wirksamkeit haben. Und die habe ich ihm nicht gegeben, weil ich nicht spezifiziert habe. Warum funktioniert das zwischen der Julie und mir ganz gut und zwischen vielen Mitarbeitern auch? Im Remote-Kontext, weil die Julie meine Denkweise kennengelernt hat zu einer Zeit, als noch nicht remote gearbeitet worden ist. Wenn die heute im Homeoffice ist und ich sage, mach mal eine Präsentation zum Thema XYZ fertig, dann weiß die, was ich meine. Ein neuer Mitarbeiter, der neu anfängt, den muss ich ja ganz anders einlernen, weil dem fehlt genau die Zeit, die wir nicht remote zusammengearbeitet haben, wo ich durch über Versuch und Irrtum aber relativ schnell und relativ kurzteilig korrigieren konnte, die fehlt dem Mitarbeiter. Das heißt, ich muss als Führungskraft mein komplettes Führungsverhalten umstellen und dieser Remote Leadership Test testet genau diese Fähigkeit, ist jemand in der Lage, die Arbeitspakete so zu verfassen, dass auch eine gewisse Wirksamkeit in der Führung dort an der Stelle ist und dass diese Führungskraft die Mitarbeiter nicht unbedingt durch seine eigene Art der Führung, weil er das noch macht wie früher, frustriert.
Super spannend, gerade jetzt so eine, ich glaube, es ist irgendwie jetzt so gute 5 Jahre her, nach diesem enorm krassen Homeoffice-Schub, den wir da irgendwie gekriegt haben. Glaubst du, dass viele Führungskräfte wirklich jetzt schon angefangen haben, digitale Führung zu lernen? Oder nur, ich sag jetzt mal, ihre alten, ja, Reflexe, ihre alten Eigenheiten in Team-Calls gepresst haben?
Ich glaube tatsächlich eher Letzteres. Wir sind immer noch bei einem Punkt, wo sehr, sehr viele Führungskräfte in alten Führungsmodellen sind. Und das nehme ich immer mehr wahr, viele Führungskräfte scheuen den Konflikt. Ich mache mal ein Beispiel. Ich muss als Führungskraft beurteilen können, wer von meinen Mitarbeitern ist denn überhaupt remote-fähig? Das heißt, wer ist in der Lage, sich selbst seine Arbeit so zu strukturieren, seinen Arbeitsalltag zu strukturieren, dass ich sicher bin, dass der Mitarbeiter tatsächlich auch im Homeoffice genauso wirksam ist wie im Büro? Ich mache es mal ein Beispiel klar. Ich habe 2 Kinder. Die wurden beide gleich erzogen. Nur ein Kind ist eher in der Lage, ich sag mal, sich selbst eine gewisse Struktur zu geben, und ein Kind ist nicht dazu in der Lage. So. Das heißt, wenn ich das jetzt mal übertrage, grundsätzlich habe ich ein Familienmitglied zu Hause, das ist Homeoffice-fähig, und eins nicht ganz so. Was mache ich jetzt? Das heißt, gehe ich jetzt als Führungskraft beispielsweise hin und ich stelle fest, ich habe einen Mitarbeiter, der kriegt so schon kaum hin, seine Arbeit zu strukturieren, wenn ich daneben stehe, schicke ich den jetzt 2 Tage heim, dass er zu Hause jetzt nochmal zeigen kann, dass er es nicht kann? Oder gehe ich jetzt in einen offenen Konflikt und sage immer zu, dich sehe ich da nicht. Solange du so arbeitest, sehe ich dich dort an der Stelle nicht. Dazu muss ich natürlich wissen, es gibt bei vielen großen Unternehmen gibt's irgendwelche Betriebsvereinbarungen, die geben dem Mitarbeiter das Recht, einen Tag Homeoffice zu machen. Ja, bin ich jetzt so stark als Führungskraft, dass ich sage immer zu, aber trotz dieser Regelung, das hilft dir und mir nichts. Gehe ich in den offenen Konflikt? Und nochmal, die Betriebsvereinbarung, dass der jetzt den Betriebsrat anruft, das macht er nur, wenn er mich nicht ernst nimmt. Wenn ich ordentlich mit ihm spreche und das ordentlich erklären kann, dann gehen die meisten Mitarbeiter das Ganze weg mit. Aber es ist nur, nicht nur auf der Mitarbeiterseite. Jetzt habe ich mal ein Mitarbeiterbeispiel gebracht. Es gibt auch viele Führungskräfte, die sind nicht Homeoffice-fähig, weil ich muss meine eigene Bequemlichkeit ja auch manchmal außen vor lassen. Weil es gibt Themen, da muss ich Präsenz zeigen. Da muss ich in die Firma. Und jetzt habe ich mich aber während der Corona-Zeit, immer donnerstags habe ich den Hund, weil meine Frau dort arbeitet zum Beispiel. Es gibt ja ganz kuriose Dinge, die da der ein oder andere sich an Eigenheiten angewöhnt hat während der Corona-Zeit. Ja, und jetzt muss ich aber Donnerstag, merke ich bei mir in der Firma Brems, und da muss ich sagen, jetzt muss ich aber da sein. Da muss ich sagen, hör mal zu, ich kann an dem Donnerstag nicht. Ich muss meine eigene Bequemlichkeit auch überwinden, um wirksam zu sein. Und ich glaube, Da gibt es halt einfach ein Spannungsfeld. Da müssen viele, viele Menschen lernen. Mitarbeiter müssen lernen, Führungskräfte müssen lernen. Und das ist noch ein langer Weg, den der ein oder andere dort an der Stelle zu gehen hat, meiner Meinung nach.
Mega spannend. Wenn du mal so guckst, was sind so aus deiner Erfahrung raus die häufigsten Muster bei vielleicht auch erfahrenen Führungskräften, die Führungskraft selber nie vermutet hätte, dass sie sie macht, was genau durch solche Tests, durch solche Analysen irgendwie rauskommt?
Ja, wenn ich eine Führungskraft frage, ob sie fortschrittlich und innovativ ist, dann kenne ich keinen, der sagt, ich bin es nicht. So. Das Kernproblem ist allerdings, du möchtest gerne in deinem Team Innovation fördern, beschäftigst dich aber selbst viel zu wenig mit den Tools, die du gerade benutzt. Ich habe schon Führungskräfte erlebt, die sagen, du, wir sind ein ganz, ganz innovatives Unternehmen, und sagt dann, Marc, könntest du kurz mal die Präsentation teilen? Irgendwie funktioniert das bei mir gerade. Das heißt, da drehen sich bestimmte Dinge um. Oder du möchtest ganz einfach, es gibt ja in den Tools, ist ja unheimlich viel integriert. Ich kann mich daran erinnern, am Anfang haben wir ganz viel Zoom benutzt, weil da gab es so Lockout-Rooms, wenn du so Workshops gemacht hast, da konntest du Leute in virtuelle Räume schicken. Das ging irgendwann auch mal bei Teams. Ich kenne aber ganz, ganz viele Führungskräfte, die wissen heute nicht, dass es die Funktion gibt. So, das heißt, immer noch irgendwie gefangen sind in allem. Und Vorbild heißt hier an der Stelle, ich muss diese Tools mindestens kennen, weil mein Job, Hauptjob als Führungskraft, so sehe ich das, mein Hauptjob ist es, an der Effektivität zu arbeiten. Machen wir die richtigen Dinge? Nicht machen wir die Dinge, die wir machen, richtig. Sondern sind wir in der Lage, auch Prozesse zu verändern, weil sich Tools ändern? Was gibt es denn Neues? Was kann ich denn tun? Und da sind wir ganz, ganz neu, ganz viel bei dem Thema Innovation. Wer ist Innovationstreiber? Für mich ist immer der Innovationstreiber irgendwo die Führungskraft. Der darf eigentlich nicht der Getriebene sein. Der muss es mindestens orchestrieren, wenn er selbst nicht kann. Dafür muss er aber ein Grundgefühl haben, was sind die Möglichkeiten, die sich im Moment bieten. Und gerade wenn ich jetzt im Hinblick auf KI mir die Sache angucke, wie viele Führungskräfte kennst du denn, die, ich sag mal, die Möglichkeiten, die heute die KI bieten, tatsächlich irgendwie auch nur im Ansatz im Kopf haben. Das heißt, die haben mal was von Copilot gehört, etc. Ich kenne ganz, ganz viele CEOs, die kommen von irgendeinem Workshop weg, da haben sie so auf C-Level was gehört und gehen dann zum ITler und sagen, hör mal zu, wir brauchen das Tool unbedingt. Das heißt, die kommen vom Tool, nicht vom Prozess. Aber für mich geht ja, was ist eigentlich das, was mich jeden Tag am meisten nervt? von meinem Schmerzpunkt aus, was sind Arbeiten, die ich selbst nicht so gern mache? Und kriege ich die vielleicht mit neuen Tools irgendwie aufgefangen? Was sind Prozesse, die wir selbst im Unternehmen nicht so gut können? Kriege ich die mit irgendeinem Tool aufgefangen? Und da muss ich natürlich selbst auch ein Gefühl haben für die Tools. Oder ich muss meine Mannschaft so orchestrieren, dass ich mindestens jemand habe, der mir an der Stelle die Rückmeldung gibt und mir sagt, du, da gibt es im Moment was, der den Markt im Prinzip scannt. Aber ich selbst habe so viel Spaß daran. Meine Mitarbeiter sind immer voll genervt, weil ich jeden Tag irgendwie was Neues finde, was man mit KI noch so alles machen kann, was mir derzeit noch alles total kompliziert machen. Da musst du deine Mannschaft auch mitnehmen. Und das sind so zwei Dinge. Also entweder musst du selbst mal überlegen, was sind eigentlich die Tools, oder musst aufpassen, dass du nicht jeden Tag mit was Neuem um die Ecke kommst, weil das ändert sich im Moment alles so schnell, und da muss man auch mal ein bisschen Tempo rausnehmen.
Mega, klasse. Heiko, ich könnte mit dir noch viel tiefer in jegliche Themen dort irgendwie eintauchen. Jetzt sind wir ja gerade auch auf das Thema KI gekommen. Ich glaube, wir könnten da noch Stunden weitermachen. Ich hätte noch eine abschließende Frage an dich, die mich aber auch vor allem interessiert, als eigener Unternehmer. Du hast ja jetzt eine sehr beachtliche Karriere als Unternehmer hingesetzt. Du hast es auch eingangs erwähnt, das war jetzt gar nicht irgendwie, dass du als Kind gesagt hast, ich möchte Unternehmer werden, und das sich genauso durchgezogen hat. Nichtsdestotrotz, was war für dich die unbequemste Entscheidung, die du in deinem eigenen Unternehmen treffen musstest?
Also unangenehme Entscheidungen, ich glaube, ich konnte die weitestgehend vermeiden. Allerdings, es gab eine Sache. Ich bin irgendwann mal mit meinem besten Freund zusammengekommen. Der kam irgendwie so 3-4 Jahre später, nachdem das Unternehmen gegründet war, mit dazu. Der war vorher auch Angestellter. Ich konnte ihn irgendwie motivieren, mit mir gemeinsam die Personalberatungsgeschichte aufzubauen. Und wir haben am Anfang eins gesagt: Wir haben keine Lust, auch mit Idioten zusammenzuarbeiten. Das ist der Grund, warum wir nicht Angestellte geworden sind, weil da muss man das ab und zu. Das heißt, wir haben uns beide das Recht rausgenommen, im Zweifel auch einen guten Kunden zu sagen, mit der schaffen wir nicht mehr zusammen. Das haben wir uns am Anfang versprochen. Jeder darf einmal pro Jahr im Zweifel diese Entscheidung treffen. Wir mussten sie zweimal treffen in den fast 30 Jahren, und wir haben sie beide beim selben getroffen. Also es war immer, wir hätten keine andere getroffen. Und ich kann nur so viel sagen, mach das, was dir Spaß macht. Und wenn es dir keinen Spaß macht, da muss sie halt einen neuen Kunden suchen, mit dem Spaß macht. Das ist nicht immer angenehm. Aber es ist viel, viel angenehmer, wie mit dem man zusammenzuarbeiten, wo es überhaupt keinen Spaß macht. Und das Gleiche gilt natürlich auch als Angestellter. Und wenn du noch eine Sekunde hast, gab eine Sache. Ich habe irgendwann mal, bevor ich Unternehmer geworden bin, oder kurz danach, ich weiß es gar nicht mehr, ich habe früher mal ganz gern die Brand 1 gelesen, mache ich heute noch ab und zu. Und da gab es einen Artikel von dem Werber von Matt. Der hat geschrieben, so die jungen Leute wollen immer relativ schnell das nachholen, was ihre Eltern wofür ihre Eltern 30 Jahre gebraucht haben. Da wird der Audi TT geleast, das war damals das Auto gewesen, das Haus schon voll finanziert etc. Und dann bist du nicht mehr frei. Du kannst nicht mehr frei entscheiden, weil du hast so einen Berg, den du jeden Tag abtragen musst. Du kannst dann nicht mehr einfach sagen, du, ich habe keinen Bock mehr drauf, dann im Zweifel mache ich mal 3 Monate nichts und suche mir dann was Neues. Bewahr dir jederzeit die Freiheit, das zu tun, was dir Spaß macht. Und das hat sich so auch ein bisschen bei mir durchgezogen. Und deshalb bin ich gerne Unternehmer. Und deshalb brenne ich so für das, was ich hier tue.
Mega. Richtig, richtig spannend. Vielen Dank, Heiko, dass du dir heute unsere Zeit genommen hast. Dass du dir heute für uns die Zeit genommen hast. So muss es sein. Und danke an alle, die heute wieder zugehört haben. In diesem Sinne, Heiko, ich wünsche dir eine gute restliche Woche. Und wenn es irgendwelche Fragen an Heiko gibt, lass es uns sehr gerne wissen. Danke, Heiko, dass du dabei warst.
Sehr gerne. Ich beantworte die Fragen auch gern persönlich.
Super, klasse. Danke. Ciao, Heiko.
Ciao.